Danke euch für die Musik. Habt ihr gemerkt, neues Schlagzeug, ja? Ja, und mit dem Dank mache ich auch gleich weiter, weil dieses Vorwort kann ich mir jetzt nun wirklich nicht verkneifen. Ist es euch richtig bewusst, wir haben heute den letzten Gemeindegottesdienst in der Vakanzzeit? Jetzt noch einen Familiengottesdienst am nächsten Sonntag? Und dann kommt schon die Einführung von Chris. Unser neuer Pastor, ja. Es ist also fast geschafft. Ja, aber heute sind wir also noch mal etwas intimer hier und es ist etwas ruhiger als in dem Familiengottesdienst. Ja, und da kann man das dann auch ganz gut sagen. Ich hatte letztes Jahr das Vorrecht, die erste Predigt in der Vakanzzeit zu halten. Und damals habe ich euch gesagt, wir laufen nun im Automodus. Und wir machen die Dinge einfach so weiter, wie wir sie bisher auch gemacht haben. Und dieser Automodus, der geht jetzt da langsam wieder zu Ende. Nicht, dass unser Chris jetzt dann alles alleine machen muss, das ist auch nicht, ja. Und wir uns dann wieder zurückziehen. Aber unsere Gemeinde, wir haben ein großes Potenzial bewiesen und auch so eine Zeit schadlos überstanden. Und das hat mich tief beeindruckt. Was doch alles in diesen gut 20 Jahren hier gewachsen ist. Fantastisch. Und ich danke euch alle für diesen Einsatz in den vergangenen Monaten. Das ist alles andere als selbstverständlich. Aber der erste Dank gilt natürlich wie immer unserem Herrn, der uns immer zur Seite gestanden ist und uns, unsere Gemeinde, bis hierher gebracht hat und nun mit dem Christ dann auch noch viel weiterbringen wird. Allein Gott die Ehre. Jetzt das eigentliche Vorwort, die Einleitung zu meiner Predigt heute. Das, was ich eben gesagt habe, zeigt, dass unsere Gemeinde gut funktioniert und viele sich hier mit ihren Gaben einbringen. Sei es im Gottesdienst, in den Gruppenstunden, in der Gemeindeleitung, bei der Musik oder an vielen, vielen anderen Stellen. Um die Gaben geht es unter anderem auch heute und um unsere Gemeindeziele. Und um die zu erreichen, sind eben unsere Gaben auch gefragt. Wir haben ja momentan eine Predigtreihe über diese Gemeindeziele und unser heutiges Thema ist die Lehre. Ich finde diese Gemeindeziele auch gleich am Anfang jedes Gemeindeprogrammheftes und bildlich dargestellt, gleich hier an der Wand. Aber habt ihr auch schon mal gelesen, ich meine bewusst gelesen, was als Erklärung, Definition und Zielbeschreibung im Programmheft auch noch dabei steht? Ich lese euch mal vor, was bei der Lehre steht. Da steht, wir wollen durch verständliche, vollmächtige Auslegung der Bibel Menschen zum mündigen Christsein führen. Verständliche, vollmächtige Auslegung der Bibel und Menschen zum mündigen Christsein führen. Unter dem Thema Gottes Wort ist wegweisend, will ich das heute mal tun und versuchen, das Thema Lehre und die damit verbundene Geistesgabe der Lehre hier etwas auszubreiten. Natürlich gibt es auch einen Bibeltext dazu und der steht im zweiten Timotheusbrief, im dritten Kapitel. Die Verse 14 bis 17. Ich lese den auch mal vor. Da steht, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Ich will mit euch in drei Schritten durch diesen Text gehen, dabei jeweils die Person des Timotheus und seine Geschichte ansehen, dann uns selbst zuwenden und zuletzt auch noch sehen, was uns das Bibelwort für unsere Gemeinde zu sagen hat. Mein erster Punkt, halte fest am Gelernten. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Timotheus. Sein Name bedeutet übersetzt in etwa fürchte Gott, ehre Gott. Er stammt aus der Stadt Lystra in Kleinasien, der heutigen Türkei, aus der Landschaft Lykaonien und damit der römischen Provinz Galatien. Galatien, er könnte somit also sogar germanische Vorfahren haben. Denn 278 vor Christus hat ein bithynischer König 20.000 germanische Söldner vom Stamm der Volcae, auch Galater genannt, angeworben, die sich nach ihrer Dienstzeit in dieser damaligen Landschaft niederließen. Und nach diesen Germanen wurde dann später diese Landschaft und diese Provinz benannt. Auch Paulus hat mal einen Brief an die Galater geschrieben, die wohl in ihrer Art etwas eigenwillig waren. Seine Mutter und Großmutter Lois aber waren Jüdinnen. Jüdinnen, die sich dem Christentum zugewandt hatten. Paulus erwähnt mal ihren ungeheuchelten Glauben. Und von ihnen wurde er wohl hauptsächlich erzogen. Und sie waren es, die ihm auch die heiligen Schriften näher brachten. Besonders die jüdischen. Von seinem Vater wissen wir nur, dass er ein Grieche mit eben vielleicht germanischen Wurzeln und vermutlich traditionell göttergläubig war, weshalb Timotheus wohl auch nicht beschnitten wurde. Doch der Einfluss der beiden Frauen reichte aus, um aus Timotheus einen wohlerzogenen, gläubigen jungen Mann zu machen. Paulus besuchte diese Stadt Lystra, aus der der Timotheus stammt, zweimal auf seinen Missionsreisen. Und beim zweiten Mal hat er dann wahrscheinlich den Timotheus kennengelernt, zum Glauben erlebt, seinen Glauben erlebt und ihn dann auch väterlich liebgewonnen. Und deshalb wollte er dann auch, dass Timotheus ihn auf seinen weiteren Reisen begleiten soll, dem dieser dann auch zustimmte. Weil Paulus aber immer zuerst die Juden einer Stadt besuchte und dann erst die Heiden, musste er den Timotheus beschneiden, damit dieser bei den Juden kein Ärgernis erregt. Und so wurde aus Timotheus ein vollwertiger Judenchrist. Und mit Paulus und den anderen Begleitern von ihm zog er dann mit ihm in Richtung Makedonien und Griechenland. Auch wir haben in unserem Leben viel gelernt und lernen jeden Tag noch mehr dazu. Zuerst natürlich die grundlegenden Sachen wie Lesen, Schreiben, Rechnen. Dann aber kann man auch Fächer wie Erdkunde, Geschichte, Biologie und so weiter dazu. Diese Fächer, die haben dann unser Wissen auf eine breite Basis gestellt. Und dann natürlich die Religion. Und deshalb sind wir ja hier. Die meisten von uns haben wohl von klein auf die biblischen Geschichten gehört und sind mit ihnen aufgewachsen. Und irgendwann einmal in meinem, in deinem, in unserem Leben wurden dann, wie bei dem Timotheus, aus diesen Geschichten ein eigener, lebendiger Glaube. Und das Tolle dabei, so unterschiedlich wie wir sind, so unterschiedlich sind wir auch zum Glauben gekommen. Der eine ist einfach reingewachsen, der andere wurde mehr intellektuell überzeugt und beim dritten war es ein Geschehen beinahe von einem Moment auf den nächsten. Gott kennt eben unendlich viele Wege, uns zu sich zu ziehen. Ist das nicht wunderbar? Nun stehen wir also im Glauben. Und jetzt gilt es, diesen Glauben zu erhalten und weiterzuentwickeln. Das kann auf vielfältige Weise geschehen. durch Lesen der Bibel und religiöser Literatur, durch Radio und Fernsehen, durch E-Books und Podcasts, durch Referate und Schulungen und natürlich durch das Gespräch mit anderen Christen und auch durch die Predigt. Jeder muss da seine eigenen Methoden finden. Am wichtigsten aber ist das Dranbleiben, das nicht beirren lassen, mit einem Wort die Treue. Unser Glaube an den lebendigen Jesus Christus ist das Wunderbarste der Welt und noch darüber hinaus. Und genau das sieht diese Welt nicht gerne. Man will es uns mit allen Mitteln wieder wegnehmen. Und deshalb müssen wir immer wieder sorgfältig aufpassen, was alles auf uns einströmt und das Gute vom Bösen unterscheiden. Wir müssen darauf achten, wo etwas herkommt, was seine Quelle ist und wohin es uns führen will. Die Alten nannten das die Heiligung oder auch den Weg der Heiligung. Und sie versuchten meist in guter Absicht, durch vielerlei Gebote und Verbote diesen Weg zu erleichtern. Diese gibt es heute zum Glück nicht mehr. Und das ist auch gut so, weil sie sehr oft auch über das Ziel hinausgeschossen sind. Und jetzt haben aber wir auch schon fast das Umgekehrte. Durch die Gleichheit und Beliebigkeit der Möglichkeiten verlieren viele wieder ihren Glauben und das Ziel aus den Augen und driften ab in die Weltlichkeit. Christen sind in unserer Gesellschaft fast nicht mehr erkennbar. Wir sollten das wieder ändern. Aber was ist nun das Ziel all dieser Bemühungen? Das Ziel ist nichts weniger als die Seligkeit, das Ankommen bei Jesus in seiner Herrlichkeit, jetzt schon in unserer Lebenszeit und dann auch danach in der Ewigkeit. Und was das Wichtigste dabei ist, und das hat Paulus dem Timotheus nun auch gegeben, ist die Gemeinschaft. Ein Christ allein geht ein, hat man früher gesagt. Und das stimmt auch noch heute, vielleicht mehr denn je. Paulus hat den Timotheus in seine kleine Wander- und Missionsgemeinschaft aufgenommen und ihm so eine neue, tragfähige Gemeinschaft gegeben. Und wir sind auch so eine christliche Gemeinschaft, die für jede oder jeden offen ist, der Gemeinschaft unter Jesus Christus sucht. Bei uns findet er sie gut fundierte Mitchristen, die oft schon jahrzehntelang im Glauben stehen und darin wachsen. Und durch diese Gemeinschaft kann jemand wachsen, einen starken Glauben entwickeln und seinen eigenen Weg finden. So eine Gemeinde kann und wird aber nicht unter sich bleiben. Vielmehr wird sie kann nicht anders, die frohe Botschaft von Jesu Auferstehung auf die vielfältigste Art und Weise in die Welt hinaustragen. Und dazu wird jeder gebraucht werden, egal wie lange jemand schon im Glauben steht. Und das ist die allererste Aufgabe eines Christen, einer Christengemeinde, die Mission. Und damit meine ich nicht nur die Evangelisation in irgendeinem fernen Land, sondern auch und zuerst in unserer Umgebung hier, vor unserer Haustür. Und diese Aufgabe der Mission hat sich alles andere unterzuordnen. Die Mission ist die natürliche Reaktion eines jeden einzelnen Christen auf das Gehörte und Gelernte und auch die der Gemeinde insgesamt. Ich konstatiere kein Christentum ohne Gemeinschaft, hatte Zinzendorf einmal gesagt. Und ich ergänze noch, und ohne Mission. Kommen wir jetzt wieder zurück zum Bibeltext, zum Timotheus und zu unserem Thema. Gottes Wort ist wegweisend. Diesen zweiten Teil überschreibe ich mal mit dem Satz, benutze das Gelernte. Ich lese noch einmal den Vers 16. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Die Timotheus ist nun also mit dem Paulus unterwegs nach Mazedonien. Und auf dem Weg können Paulus und er sich nun besser kennenlernen. Und Paulus kann ihn in seine Schule nehmen und ihm das Evangelium erklären und auslegen. Und so entsteht über die Zeit eine Art Vater-Kind-Beziehung zwischen den beiden. Paulus wird zum geistlichen Vater des Timotheus. Zu keinem anderen seiner Schüler hat Paulus eine solche, in Klammer Liebes, Klammer zu, Beziehung aufgebaut, wie zum Timotheus. Und das ist auch aus seinen Briefen an den Timotheus herauszulesen und zu spüren. Hier hatten sich zwei gesucht und gefunden. Jetzt sind wir aber noch auf dem Weg der zweiten Missionsreise und Paulus nutzt diese gemeinsame Zeit, wie gesagt, für den Unterricht seiner Schüler. Sicherlich hat er ihnen unterwegs auch schon kleinere oder größere Aufgaben anvertraut und sie vermutlich in kleineren, unwichtigeren Orten auch selbst predigen lassen. Und so hat er Paulus bestimmt bald bemerkt, dass Timotheus eine Gabe für die Lehre und das Reden hat und den Menschen besonders verständlich die Inhalte des Evangeliums vermitteln kann, wie er sie selbst verstanden und begriffen hatte. Und so haben wir es ja auch erlebt. Am Anfang unseres Christseins sind wir einfach nur so mitgeschwommen. Wie mit einem Schwamm haben wir aber dabei alles aufgesaugt, was wir hören, lesen und erfahren konnten. Manche waren vielleicht sogar richtig begierig darauf, so viel wie möglich über den Glauben zu erfahren und zu lernen. Und so war das bestimmt auch beim Timotheus, als er den Paulus kennenlernte. Und so war das auch bei mir. Ich habe meine Scheu vor der Bibel abgelegt und fortan täglich in ihr gelesen. Ich habe Auslegungen und Bücher dazu gelesen. Und so wie Paulus dem Timotheus hier schon schreibt, alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze. Und natürlich habe ich nach einer christlichen Gemeinschaft gesucht und mich der Jugendarbeit des CVDM angeschlossen und dort Gruppenstunden besucht. Und da habe ich dann neue, gleichgesinnte Freunde kennengelernt, mit denen ich die nächsten Jahre viele Dinge erlebt habe. Und noch etwas, die Kirche am Sonntag wurde mir auf einmal wichtig. Und ich habe mich erstmals in meinem Leben auf Gottesdienste gefreut. Das anfängliche Mitlaufen hatte sich aber ziemlich bald erledigt, nachdem der Leiter damals gemerkt hat, dass ich durchaus ein Talent hatte, auch allein Gruppenstunden zu gestalten und abzuhalten. Und so wurde ich dann auch schnell Mitarbeiter und dann auch Gruppenleiter. Und wisst ihr was? Mir hat es dann auch richtig Spaß gemacht. Und ich fühlte mich an den richtigen Platz gestellt. Und sicherlich habt ihr das so oder ähnlich auch selbst erlebt. Und sicher habt auch ihr dabei nochmals neu euch ganz anders kennengelernt. In der Praxis der Mitarbeit habt ihr dann eure Stärken und Schwächen entdeckt. Und diese Stärken habt ihr dann bestimmt weiterentwickelt und sie vielleicht sogar als Gabe für die Mitarbeit in der Gemeinde begriffen. Und so hat Paulus beim Timotheus also die Gabe der Lehre entdeckt. Und das bringt mich jetzt zum Thema der Geistesgaben und dann auch wieder zu unserem Bibeltext. Schon vor der Bekehrung, der Umkehr zu Gott, hatten wir vielleicht gewisse Talente und konnten Dinge besser, als andere es konnten. Ich habe damals in der Schule auch schon ganz gern Referate gehalten und gewusst, das ist mein Ding. Als wir dann aber zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, hat er diese Talente genommen und sie durch den Heiligen Geist zu Gaben, zu Geistesgaben gemacht. Und manche haben in der christlichen Praxis sogar noch Gaben entdeckt, von denen sie vorher keine Ahnung hatten, dass sie haben. Geistesgaben sind also mithin vom Heiligen Geist in einem gläubigen Menschen gewirkte Fähigkeiten zum Nutzen der Gemeindearbeit. Und die Gabe der Lehre, die ich anfangs erwähnt habe, ist eine von ihnen. Es gibt aber noch viel mehr. Zum Beispiel die Gabe der Leitung. Solche Menschen sind insbesondere zur Führung der Gemeinde begabt. Die Gabe der Erkenntnis Das sind Mitchristen, die die Fähigkeit haben, Wahrheiten und Gedanken, die für das Wachstum und Wohl der Gemeinde wichtig sind, zu entdecken, zu verstehen und auch zu formulieren. Oder die Gabe der Evangelisation. Diese Menschen haben, anders als ich vielleicht, ein besonderes Talent zur begeisternden und mitreißenden Rede und zur wirksamen Verkündigung des Evangeliums, sodass die Hörer sich zum Glauben gerufen fühlen. Das waren nur mal drei Beispiele. Weitere seht ihr hier auf der Folie. Timotheus. Bei ihm hat Paulus also die Gabe der Lehre entdeckt. Unser Thema heute. Sehen wir uns diese Geistesgabe also mal etwas genauer an. Eine Definition dafür lautet: Die Gabe der Lehre ist die Fähigkeit biblischer Erkenntnisse, die für die Gesundheit und den Dienst der Gemeinde und deren Glieder wichtig sind, mit pädagogischer Begabung so zu vermitteln, dass echtes Verständnis bei den Zuhörern geweckt wird. Dieses echte Verständnis durch die Schrift, der Schrift durch den begabten Lehrer, hat also auch eine praktische, situationsbezogene Auswirkung auf das Leben des Hörers. Und das sind wir im Grunde hier alle. Und der Bibeltext, der nennt uns drei davon. Die Schrift wirkt zur Rechtweisung. Das meint, wir werden in unserem Glauben korrigiert, wieder auf die richtige Bahn geführt, vielleicht ermahnt, vielleicht sogar bestraft. Zweitens, die Schrift wirkt Besserung. Wir kehren um von unserem falschen Weg, indem wir etwas nicht mehr tun oder sagen. Und drittens, die Schrift erzieht zur Gerechtigkeit. Das bedeutet, wir begreifen die Tiefe der Gnade Gottes für unser ewiges Leben und für das unserer Mitmenschen und beginnen ihr gemäß zu leben. Und so werde ich, so werden wir, also durch die Worte eines Lehrers dazu angehalten, unser Leben zu verändern und umzugestalten. Und wie wir vorhin gehört haben, stehen wir als Christen aber nicht allein in der Welt, sondern sind vielmehr Teil einer christlichen Gemeinschaft, einer Gemeinde. Und wenn wir uns also ändern, verändert das auch die Gemeinschaft. Die Gemeinde wird stärker dadurch. Salopp gesagt, wir haben uns untereinander noch etwas mehr lieb. Und so haben die Geistesgaben also nicht nur eine Wirkung auf den einzelnen Christen, sondern, und das ist ihre Hauptzielrichtung, auch auf die Gemeinde. Das schweißt uns nicht nur untereinander mehr zusammen, sondern führt uns, wie schon vorhin genannt, in die Mission. Eine starke Gemeinde wird ihren Glauben nicht für sich behalten. Sie wird in die Welt hinauswirken, weil sie einfach nicht anders kann. Etwas überspitzt ausgedrückt: Wenn wir den Heiligen Geist mit seinen Gaben für unser Leben richtig zum Zuge kommen lassen, dann werden wir hier zur Missionsgemeinde. Und dritter und letzter Teil, den nenne ich jetzt mal Strebe nach Vollkommenheit. Ich komme nochmals zurück zum Timotheus. Paulus hat also seine Gaben erkannt und ihn bald alleine in verschiedene Gemeinden geschickt. So viel Vertrauen hat er in ihn gewonnen, dass er ihm diese Aufgaben zutrauen konnte. Und so bleiben bereits bei dieser zweiten Missionsreise er und der Silas in Beröa zurück, zur weiteren Evangelisation und zum Gemeindeaufbau. Später hatte Timotheus das dann auch allein gemacht. Doch immer wieder ist er aus diesen Aufgaben, die er getreulich erfüllt hat, zu seinem Lehrer Paulus zurückgekehrt und hat ihn in dessen Aufgaben wieder unterstützt. Und selbst in den Gefangenschaften des Paulus war Timotheus bei ihm und hat sich dadurch nicht einschüchtern lassen. Viele Briefe des Paulus sind in diesen Zeiten entstanden und Timotheus war wahrscheinlich oftmals der Schreiber und auch der Bote derselbigen. Und vermutlich in der letzten Zeit, als Paulus als Timotheus allein in einer Gemeindeaufgabe stand und Paulus in Gefangenschaft war, wahrscheinlich in Rom, schrieb er diesen letzten Brief an ihn. Vielleicht war Timotheus da sogar schon Bischof von Ephesus, denn das überliefert die Legende noch von ihm. Und Paulus schreibt also noch an ihn, zu guter Letzt, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Timotheus ist also jetzt allein in einer Gemeinde und ist ihr Lehrer. Er ist sich jetzt auch selbst seiner Gabe bewusst und setzt sie nach seinem Vermögen für Gottes Reich ein. Trotzdem Paulus einen fähigen und bewährten Mitarbeiter aus ihm gemacht hat, steht er ihm und allem anderen seiner Gemeinde aber noch ein letztes, das höchste Ziel von allen vor Augen: die Vollkommenheit. Natürlich weiß auch ein Paulus, dass die Vollkommenheit für einen Menschen nie erreichbar ist. Allein Gott ist vollkommen. Und dennoch fordert er Timotheus zum Streben danach auf. Und er meint mit Vollkommenheit nicht Perfektionismus. Denn Perfektionismus ist nur ein Wunschtraum des unperfekten Menschen, der diesen in die Zwanghaftigkeit dann reißt. Die Vollkommenheit ist viel umfassender und meint das ganze zeitliche und ewige Wesen des Menschen. Nicht nur sein Denken, Reden und Tun im Hier und Jetzt. Und Paulus weiß, wer solch ein gutes und hohes Ziel vor Augen hat, der wird auch gute Werke tun, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist quasi sein Vermächtnis an ihm. Hör nie auf, nach dem Höchsten zu streben. Alles andere ist zu gering. Und diese Aufforderung, die gilt auch jedem von uns. Er sagt auch zu uns: Die Vollkommenheit ist das Ziel deines Glaubens. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Streb mit allem, was du hast und bist, mit allen deinen Gaben nach diesem Ziel. Durch deinen Glauben und durch deine von Gott geschenkten Gaben bist du zu jedem guten Werk fähig. Setze deinen Glauben und deine Gaben ein und du wirst dadurch Jesus Christus immer ähnlicher und erreichst damit die Ewigkeit bei Gott. Und zuletzt, was bedeutet das wiederum für unsere Gemeinde? Nun, wenn jeder von uns hier sich ab sofort dieses Ziel der Vollkommenheit setzen würde, dann würde dies mit der Zeit eine ungeheure Glaubensvertiefung für jeden bedeuten. Denn der Weg nach oben würde zuerst einmal in die eigene Tiefe führen. Es liegt also an uns, dieser Aufforderung des Paulus, unser Tun und Denken folgen zu lassen. Der Herr wird ganz sicher seinen Segen dazu geben. Da aber eine Gemeinde die Summe ihrer Mitglieder ist, hätte eine persönliche Glaubensvertiefung auch hier wieder auch eine Vertiefung des Glaubens der Gemeinde zur Folge. Eine Gemeinde aber, die innerlich im Glauben wächst, wird dann auch äußerlich in vielerlei Hinsicht wachsen. Das wäre Gemeindeaufbau vom Feinsten. Die Einzelnen würden sich noch mehr einbringen. Die Gemeinde würde attraktiver für Außenstehende und den Wunsch entstehen lassen, auch dazu zu gehören. Und jetzt bin ich zum dritten Mal bei diesem Punkt. Sie würde passiv durch ihre Ausstrahlung und aktiv durch Wort und Tat missionieren. So, wie es uns Jesus geboten hat. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, unser Vater, ich danke dir für die Gaben, die du auch uns gegeben hast. Hilf uns, sie zur Stärkung unseres Glaubens und zum Aufbau dieser Gemeinde einzusetzen. Danke, dass du uns dazu den Timotheus als Vorbild hinstellst, der seine Gaben willig für dein Reich eingesetzt hat und ein ausgezeichneter Mitarbeiter für dich wurde. Seinem Vorbild wollen wir nacheifern und dein Reich in dieser Welt bauen. Hier im Aischgrund und in der Umgebung wollen wir damit beginnen. Amen.